Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Mein Name ist Kurt Geißler, ich bin ein Kieler Autor und möchte gerne ein Kapitel aus meinem neuen Krimi Endstation Öresund vorlesen, der im März 2020 im Gemeiner Verlag erschienen ist. Schön ist es am Hafen. Skeptisch beäugte Klaus Tüchsen von seiner hohen Warte aus den nächtlichen Himmel. Der Wind wurde stärker und aufziehende dünne Wolkenbänder verdeckten immer wieder die blassschimmernde Sichel des Mondes. Es war nicht mehr zu übersehen, dass der Herbst im nördlichsten Bundesland Einzug hielt. Das Schwimmdock der Kieler Marine Yards bot nur wenig Schutz gegen die Unbill des Wetters. Mürrisch schlug er den Kragen seiner Lederjacke hoch. Dennoch genoss er den Blick auf die Landeshauptstadt, weil sich die vielen farbigen Lichter der Innenstadt auf den unruhig tanzenden Wellen im Hafen spiegelten. Hinter dem Lichterglanz stach der hell erleuchtete Campanile des Kieler Rathauses majestätisch in den Nachthimmel. Nein, sein Posten an der Spitze des Gardener Schwimmdocks auf dem Ostufer, das wie eine gestreckte Zunge weit in den Kieler Hafen ragte, wollte er noch nicht verlassen, auch wenn seine Wachrunde eng getaktet war. Ein unbeleuchtetes Boot, das unweit von ihm durch die Nacht glitt, störte den friedlichen Anblick. Vermutlich war es auf dem Weg zu einem der vielen Sportbootshäfen an der Kieler Förde, was ohne Positionslichter nicht ungefährlich war. Vermutlich war irgendeinem Schipper der Saft ausgegangen. Nicht, dass Gefahr von der Werft drohte, der Nachtschichten mit den früher damit verbundenen unzähligen Barkassenüberfahrten zwischen West- und Ostufer, die gab es schon lange nicht mehr. Aber die Innenförde wird zumindest im Sommerhalbjahr bei Tag und Nacht von unzähligen Booten und Schiffen durchkreuzt. Klaus Tüchsen richtete seinen Blick auf die weit entfernt liegende Einfahrt zum Nordostseekanal, vor der selbst zu dieser späten Stunde mehrere hell erleuchtete Frachter in einer langen Warteschlange auf die Öffnung der Schleusentore warteten. Schön war es am Hafen. Eigentlich müsste er für seinen Job als Wachmann auf den Lohn verzichten, befand er. Er war in der frischen Luft und bekam ständig neue atemberaubende Sichten auf die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt. Zudem musste er sich nur mäßig bewegen, was ihm wenige Jahre vor der Rente entgegenkam. Nervig war lediglich, dass er alle 10 Minuten ein leises Piepsignal bestätigen musste, um der Sicherungszentrale anzuzeigen, dass er nicht eingeschlafen war. Er stand unter ständiger Kontrolle. Früher war alles anders auf dieser traditionsreichen Gardener Werft. In den Nachkriegsjahren hallte der Lärm von Hämmern und Schweißgeräten der 13.000 Beschäftigten unüberhörbar über die gesamte Stadt, denn große Schiffe entstanden hier. Ende der 1950er Jahre säumten Zehntausende von Schaulustigen den Seegarten vor dem Kieler Schloss beim Stapellauf der Olympic Challenger, des Reeders Aristoteles Onassis. Und Klaus Tüchsen stand als stolzer kleiner Butcher in kurzen Hosen mittendrin im Getümmel. Als Lehrling legte er in den 1960ern auf den damaligen Howaldswerken selbst Hand mit an. Zuerst auf dem Atomschiff Otto Hahn, welches seinerzeit als Weltsensation galt. Überall auf dem Gardener Werfgelände roch es nach Stahl, Schweiß und Teer, überlagert vom Dröhnen der Motoren. Von diesem Zeitpunkt an hatte er im Betrieb auch bessere Sicht auf die vielen Stapelläufe, die noch folgen sollten. Bei den Schiffstaufen floss bei der Belegschaft Köhm und Bier in Strömen. Hinterher ging es zum Abfeiern zu Minnerunge in ihr Tanzetablissement, keine 100 Meter vom Werftor entfernt. Mancher Kollege kroch von dort aus frühmorgens gleich wieder zur Arbeit, ohne sein Bett gesehen zu haben. Dafür war mitunter der gesamte Wochenlohn weg. Es war sowieso eine völlig andere Zeit. Überall auf der Werft standen Bierautomaten und jedermann trug ein Zampel bei sich. So wurden die Beutel auf der Werft genannt, in denen das Bier transportiert wurde, das wie selbstverständlich täglich neben der Arbeit konsumiert wurde. Als nützlich erwiesen sich die Zampel aber auch, wenn man etwas Material mitgehen ließ. Hier ein paar Nägel, dort etwas Farbe. Das war seinerzeit durchaus üblich. Klaus konnte sich gut erinnern, dass neu gestrichene Gartenlauben auf dem Ostufer fast immer in den Farben der Schiffe gestrichen wurden, die gerade in den Docks lagen. Ihnen ging es gut, bis Werftenkrisen und Restrukturierungsnahmen dafür sorgten, dass immer mehr Arbeitsplätze verloren gingen. Klaus nutzte die Chance und bewarb sich bei der Werkssicherheit. Gut, Er verdiente nun deutlich weniger, aber dafür schob er im Gegensatz zu seinen Kollegen an der Schweißerfront eine ruhige Kugel. Das herüberwehende Glockengeläut vom Kieler Rathausturm riss ihn aus seiner Erinnerung. Nun war es Mitternacht und wie immer erloschen in der Folge viele der bunten Lichter der Innenstadt. Seufzend wendete er sich vom Postkartenblick ab und begab sich wieder auf seine stündliche Runde. Zunächst durchschritt er das riesige Dock, das viel größere Schiffe aufnehmen konnte als das kleine U-Boot, welches gerade zur Reparatur aufgelegt war. Danach steuerte er die große Halle an, auf der vor Spionage gesichert militärische Neubauten entstanden. Früher musste er mal ein größeres Schlüsselbund mit sich führen und an den Kontrollgeräten stempeln. Inzwischen brauchte er nur noch seinen Chip an die Lesegeräte halten, damit sich die Türen öffneten. Alle Bewegungen wurden von der Sicherungstechnik sorgsam aufgezeichnet. Die Tür zur Halle öffnete sich aber nicht. Das war seltsam. Wollte sich sein Kollege Frank einen Scherz erlauben? In den letzten Tagen wurde Tüchsen mehrfach von ihm gehänselt, weil die Halle leer stand, denn das allerneueste fertiggestellte U-Boot wurde gerade am Ausrüstungskai für die Übergabe in 2 Tagen vorbereitet. So gab es in der Halle außer Stahl und Beton nichts zu bewachen und Bierautomaten gab es schon seit Jahrzehnten nicht mehr auf dem Werftgelände. Kopfschüttelnd umrandete Klaus die Halle zum Eingang auf der anderen Seite. Dort wurde sein Erstaunen noch größer, denn diese Tür stand sperrangelweit offen, was den Sicherheitsvorschriften zufolge streng untersagt war. Vorsichtig lugte er hinein, aber die Halle war gähnend leer. Wenn der Kollege eine Schnitzeljagd mit ihm veranstaltete, dann konnte das den Job kosten. Fluchend begab sich Klaus Tüchsen zu dem kleinen Wachhäuschen auf der anderen Seite des Docks unweit vom Ausrüstungskai, in dem Michael Wache schob. Aber auch hier ergab sich das gleiche Bild. Die gläserne Hütte war verlassen und die Tür stand weit offen. Hatten sich seine Kollegen verbündet, um ihn ins Bockhorn zu jagen? Den Sicherheitsvorschriften nach musste er spätestens jetzt der zentrale Meldung erstatten. Aber sollte er seine Kollegen wenigstens eigens Juxes anschwärzen? So entschied er sich, sie lauthals zu warnen. Kollegen, hört mit dem Scheiß endlich auf! Das ist kein Spaß mehr! Wo steckt ihr? Eine Antwort bekam er nicht, aber vom Ausrüstungskai drangen ungewöhnliche Geräusche zum Wachhäuschen hoch. Klaus wurde schnell klar, dass sich seine Kollegen dort verschanzt haben mussten. Er würde ihnen gehörig die Leviten lesen. Verärgert machte er kehrt und hastete zu der schmalen Treppe, die zum Kai hinabführte, an dem das neu gebaute U-Boot lag. Vor den Treppenstufen hielt er inne, denn auf dem Boden waren frische dunkle Schleifspuren zu erkennen. Klaus versuchte mit der Schuhsohle die Konsistenz zu erspüren. Öl war es glücklicherweise nicht. Das war gut, so konnte zumindest niemand ausrutschen. Als Klaus die ersten Stufen zum Ausrüstungskai nahm, bemerkte er, dass sich einige schwarz gekleidete Gestalten flink auf dem U-Boot herumtrieben. Seine Kollegen konnten es nicht sein. Die Schleifspuren endeten abrupt am Fuß der Treppe bei einer auf dem Boden liegenden reglosen Gestalt. War es Michael? In dem Moment, als Klaus zum Handy greifen wollte, um Meldung zu erstatten, wurde er fest von hinten in den Würgegriff genommen. Trotz heftiger Atemnot bekam Klaus noch mit, wie eine der Gestalten am Bug des U-Boots verächtlich mit der Hand quer über den Hals strich. Dann explodierte es in seinem Schädel. Dass er nach dem Kopfschuss brutal kopfüber die Treppe hinuntergestoßen wurde, das bekam Klaus Tüchsen schon nicht mehr mit.